Hallo und grüß Gott, ich darf Sie heute bei Willkommen Umweltrecht begrüßen. Mein Name ist Katharina Häusler, ich bin Rechtsanwältin bei der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner. Und ich sitze heute hier im Kaminzimmer unseres Wiener Kanzleistandorts mit Claudia Wutscher, um mich über ein sehr aktuelles, spannendes Thema zu unterhalten, das aber eigentlich noch viel zu wenig Beachtung findet, nämlich Budget für Klimaschutz. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Claudia Wutscher ist assoziierte Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie leitet dort auch das Legal Tech Center und ist eine der Expertinnen, kann man so sagen, wenn es um öffentliche Finanzen geht. Du hast in den letzten Jahren dich immer wieder in Forschungsschwerpunkten mit öffentlichen Finanzen beschäftigt, auch mit der Wirtschafts- und Währungsunion und da auch immer wieder unter dem Gesichtspunkt des Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsrechts. Und du hast jetzt vor wenigen Monaten gemeinsam mit Birgit Hollaus, die auch an der WU tätig ist, in der Zeitschrift für öffentliches Haushaltswesen einen sehr spannenden Beitrag geschrieben zum Thema Was kostet die Umwelt? Zum Verhältnis von Klimaschutz und öffentlichem Haushalt. Jetzt ist es eigentlich genau das, worüber wir uns heute unterhalten möchten, nämlich braucht es ein Budget für Klimaschutz? Wie kann sowas überhaupt aussehen? Was muss man dabei beachten? Ja, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, euch mit diesem Thema zu befassen? Klimaschutz ist ja eigentlich in der öffentlichen Debatte nicht mehr wegzudenken, aber unter dem Gesichtspunkt des Haushaltsrechts war es mir bis jetzt nicht so geläufig.
Ja, da muss man wahrscheinlich zunächst mal anfangen und sich fragen, warum beschäftigt man sich überhaupt mit dem Haushaltsrecht? Das Haushaltsrecht hat ja im Allgemeinen nicht so unbedingt den Ruf, sagen Sie mal vorsichtig, eine wahnsinnig spannende Angelegenheit zu sein. Ich glaube aber zu Unrecht, und das sage ich nicht nur, weil ich viele Jahre jetzt im Rahmen meines Habilitationsprojekts damit verbracht habe, mich mit dem Haushaltsrecht zu beschäftigen, sondern auch, weil das Budget tatsächlich einerseits faktisch ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument ist. Es ist das in Zahlen gegossene Regierungsprogramm, sagt man auch. Sondern auch rechtlich einige Besonderheiten hat. Wir kommen vielleicht noch auf einiges später zu sprechen. Und ich habe im Zusammenhang mit der Beschäftigung im Rahmen der Habil mir angeschaut, inwieweit ist die Budgethoheit des Nationalrats und seine, man könnte das in Anlehnung an Deutschland sagen, haushaltspolitische Gesamtverantwortung, inwieweit ist das etwas, das zu unserem demokratischen Grundprinzip dazugehört und deswegen nur mit Volksabstimmung abänderbar wäre und auch integrationsfest ist, was jetzt im Hinblick auf die europäischen Entwicklungen interessant ist. Wie kommt man jetzt zum Klimaschutz? Als ich diese Schrift dann fertig hatte, ist etwa ein halbes Jahr später der Klimabeschluss des Deutschen Bundesverfassungsgerichts gekommen und ich habe damals mir gedacht, die Argumentation dort, die ist schon auch im Hinblick auf diese Generationengerechtigkeitsthematik und Frage sehr ähnlich, wie ich sie aus dem Budgetrecht kannte. Und eigentlich da ist mir die Idee gekommen, mich mal näher mit dem Verhältnis Klimaschutz und öffentlicher Haushalt auseinanderzusetzen. Und wie das oft so ist, bei solchen Ideen bleiben die dann eine Zeit lang liegen und reifen. Und in dem Fall wurde sie wieder reaktiviert sozusagen, als ich darauf angesprochen wurde, ob ich nicht für die ÖHW einen Beitrag liefern könnte. Und ich hatte dann tatsächlich das riesige Glück, die Birgit Hollaus, die eine der besten Umweltjuristinnen ist, momentan überzeugen zu können, dass sie das mit mir durchdenkt. Und wir haben uns da zwei größere Fragen angeschaut. Einerseits Generationengerechtigkeit und intergenerationelle Lastenverteilung. Das ist so dieser Themenkreis, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mich damit zu beschäftigen. Und andererseits, wie finanziert man denn Abwehr- und Anpassungsmaßnahmen? Und da ein bisschen so die haushaltsrechtliche Aufteilung, Mittelaufbringung und Verwendung aufnehmend. Einerseits, woher kommen die Mittel für den Klimaschutz? Und andererseits, inwieweit muss oder soll oder darf ich in der Haushaltsführung Klimaschutzaspekte berücksichtigen?
Du hast es jetzt schon angesprochen, intergenerationelle Lastenverteilung, auch dem Beschluss des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, so grob zusammengefasst, sehr vereinfacht, hat er gesagt, so quasi, man muss jetzt aktiv werden für den Klimaschutz, sonst wird es für künftige Generationen viel schwieriger, schränkt deren Grundrechte ein. Wie ist das jetzt unter dem Aspekt des öffentlichen Haushaltswesens zu sehen? Was meint ihr mit dem Begriff intergenerationelle Lastenverteilung in diesem Kontext?
Naja, an sich geht es bei dieser Generationengerechtigkeitsproblematik um die Verteilung von Ressourcen, um die Verteilung von Chancen und auch von Lebensqualität. Und das hängt zusammen mit dem Konzept Nachhaltigkeit, das ja im Umwelt- und Klimarecht allgegenwärtig ist. Die Klimakrise und die zunehmenden Auswirkungen, die sichtbar werden, die lenken die Diskussion eher in die Richtung, wer trägt die Lasten? Weil dass es Lasten geben wird, die dann irgendwie zu verteilen sind, ist mittlerweile irgendwie offensichtlich geworden. Dieses Problem stellt sich auch im Haushaltsrecht ein bisschen unter anderen Vorzeichen, aber doch auch, weil auch im Haushaltsrecht haben wir einerseits Nachhaltigkeitspflichten, verfassungsrechtliche Nachhaltigkeitspflichten, und wir haben in der Schuldengebarung, also der staatlichen Schuldenaufnahme, auch dieses Problem, wie verteile ich die Lasten auf Generationen, weil potenziell, also wenn ich jetzt Mittel aufnehme, dann führt das potenziell sehr langfristig zu Ausgaben, denen dann aber keine Staatstätigkeit mehr gegenübersteht. Und das heißt, in beiden Bereichen zeigt sich, dass Ressourcen, die jetzt verbraucht werden, potenziell künftigen Generationen fehlen und sich eben die Frage stellt, wie sind diese Budgets zu verteilen. Und wir haben uns das unter zwei Aspekten angeschaut. Einerseits demokratiepolitisch und andererseits grundrechtlich. Zum demokratiepolitischen, da geht es im Wesentlichen darum, wie schützt man demokratische Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Generationen, und auch, wie nimmt die jetzige Generation Verantwortung für künftige Generationen wahr. Das wird versucht, rechtlich einzufangen über Nachhaltigkeitspflichten, eben im Haushaltsrecht genauso wie im Klimaschutz. Es gibt aber auch, und es gibt in beiden Bereichen so eine strukturelle Gefahr, dass es angenehmer ist, jetzt Mittel zu verbrauchen, jetzt nicht so viel Klimaschutz zu machen, weil damit verlagert man eben die Probleme in die Zukunft. Und es gibt aber auch ein Spannungsverhältnis zwischen diesen Punkten aus der demokratiepolitischen Perspektive, nämlich Klimaschutz kostet Geld. Klimaschutz ist teuer. Also Schätzungen gehen von 350 Milliarden jährlich in der EU aus, allein in der EU aus. Aber umgekehrt weiß man, dass Nichtstun auch relativ unumkehrbare Folgen haben könnte oder haben wird. Und jetzt ist das Problem, wenn der Klimaschutz teuer ist, dann kann das dazu führen, dass die Budgethoheit und eben die Möglichkeit der zukünftigen Parlamente über Ausgaben zu entscheiden, signifikant eingeschränkt wird, wenn ich diese Mittel jetzt verwende. Und dieses Problem gibt es auch dann, wenn ich eigentlich weiß, ja, jetzt ist es trotzdem billiger, als wenn ich es in 30, 40, 50 Jahren mache, ist die Frage, wofür gebe ich das Geld aus? Eine Frage, die eben jetzt für künftige Generationen entschieden wird, wenn Schulden finanziert wird. Genau, und aus der grundrechtlichen Perspektive kann man das aber unter Umständen einfangen, wenn man das versteht als Frage der Verteilung von grundrechtlichen Beschränkungen. Dass es grundrechtliche Beschränkungen gibt durch Klimaschutzmaßnahmen, ist klar. Egal, wie man das jetzt spielt, das ist Eigentum gegen irgendwas anderes. Aber dass es die gibt, ist klar. Die Frage ist, wer trägt sie und wann? Und diese Diskussion um grundrechtliche Schutzpflichten, wir haben gerade diese Woche hat der EGMR wieder verhandelt, eine Klimaklage, das ist noch nicht ausdiskutiert. Aber soweit Schutzpflichten bestehen, würden wir argumentieren, bestehen auch Verpflichtungen der budgetären Deckung dieser Schutzpflichten. Und besteht insofern auch ein öffentliches Interesse an einer Schuldenaufnahme.
Ich muss sagen, das war für mich einer der spannendsten Punkte an eurem Beitrag, weil das eigentlich sowas ist, worüber ich mir selbst ehrlicherweise noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Dass jetzt Klimaschutzmaßnahmen notwendig sind, ich glaube, das ist uns allen klar. Das ist eben auch den Beschluss des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, aber nicht nur. Das ist ja auch einfach in der politischen Debatte sehr klar. Man muss jetzt handeln. Manche dieser Maßnahmen kosten auch Geld. Auch das ist klar. Einerseits wirklich, um Klimaschutzmaßnahmen zu setzen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, aber auch Klimawandelanpassung, auch das ist mittlerweile ein Thema. Jetzt gibt es aber eben genau dieses Spannungsfeld, das du geschildert hast, und das ist sehr gut rausarbeitet in einem Beitrag. Zu viele Schulden könnten einfach künftige Generationen auch wieder sehr stark einschränken. Jetzt ist die Frage, woher soll dann das Geld kommen, das wir jetzt braucht? Wie finanzieren wir unsere Klimaanpassungsmaßnahmen, die es jetzt notwendigerweise braucht?
Also so grundsätzlich ist die Frage der Klimafinanzierung ja die Frage, woher kommen Mittel, die ich einsetze für die Abwehr und Anpassung an den Klimawandel. Und die können kommen aus öffentlichen Haushalten auf regionaler Ebene, auf staatlicher Ebene, auf europäischer Ebene. Die können kommen aus privaten Finanzierungsquellen oder aus sonstigen alternativen Finanzierungsquellen. Insgesamt ist schon im Übereinkommen von Paris grundgelegt, dass die Finanzmittelflüsse, ich habe die Bestimmung aufgeschrieben, in Einklang gebracht werden sollen mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung. Nur eben woher das kommt, wird da nicht gesagt, woher diese Finanzströme kommen, aber es ist klar, angesichts der Größenordnung der notwendigen öffentlichen Mittel, dass es auch öffentliche Finanzierung braucht. Das heißt, die öffentliche Hand, und ich meine jetzt die öffentliche Hand in einem weiteren Sinn, also nationaler, aber auch unionaler Gesetzgeber, die sind nicht nur zuständig, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um zum Beispiel private Investitionen zu lenken in grüne Produkte oder grüne Wirtschaftstätigkeiten, sondern die sind auch selber bedeutende Finanzierungsquelle, etwa in der bei Subventionen oder im Rahmen der Auftragsvergabe. Und auch die Mittel, wenn man sich fragt, woher die kommen, dann können die aus Steuermitteln kommen und sie können auch aus Schuldenaufnahme kommen. Und in beiden Bereichen stellt sich wiederum die Frage, wie beziehe ich hier ökologische Aspekte mit ein, also Stichwort Ökologisierung des Steuersystems, aber auch Stichwort grüne Staatsanleihen. Mhm.
Und wie muss da jetzt in der österreichischen Gesetzgebung schon irgendwie drauf geachtet werden, auf Klimaschutzziele? Gibt es da irgendwie vorab im Gesetzgebungsverfahren so irgendeinen Abgleich? Gibt es irgendwelche Prinzipien, wie Klimaschutz schon integriert werden muss in die Haushaltsgesetzgebung?
Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen zur Funktion der Haushaltsgesetzgebung. Das Haushaltsrecht, das Budgetrecht hat eine dienende Funktion. Das heißt, was tut das? Es stellt im Wesentlichen die Mittel zur Verfügung, die notwendig sind, um die Sachgesetzgebung, die materielle Rechtslage zu vollziehen. Und dann gibt es aber natürlich auch Spielräume. Einerseits Spielräume, weil die materielle Gesetzgebung die Frage, was ist notwendig, offen lässt. Und andererseits aber auch, weil vielleicht Mittel nicht vorab präjudiziert sind. Aber an sich besteht sowas wie ein Grundsatz funktionsadäquater Mittelausstattung. Das heißt, wenn zum Vollzug eines Gesetzes Mittel notwendig sind, dann sind dafür die erforderlichen Personal- und Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Das heißt auch, dass dieser Umweltschutz, das Umweltschutzthema und das Klimaschutzthema primär ein Thema für die Sachgesetzgebung sind und sich diese Prioritätensetzung dann im Haushaltsrecht niederschlägt, weil der Haushalt, also das Budget, der Voranschlag als Teil des Bundesfinanzgesetzes hat ja keine Außenwirkung. Und eben der Funktion geschuldet, ist er zu großen Teilen schon präjudiziert durch die Sachgesetzgebung. Das gesagt habend, gibt es eben trotzdem die Möglichkeit, hier diese Klimaschutzaspekte einzubeziehen. Es gibt die Verpflichtung auf ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht, die steht im BVG. Und die umfasst ausweislich der Erläuterungen auch die Sicherstellung eines hohen Maßes an Umweltschutzes und die Verbesserung der Umweltqualität. Außerdem gibt es die Verpflichtung auf nachhaltig geordnete Haushalte und ich glaube, es spricht viel dafür, dass man hier auch Klimarisiken in der Veranschlagung mit einbeziehen muss, weil ein nachhaltig geordneter Haushalt nur dann sichergestellt werden kann, wenn ich eben diese Klimarisiken entsprechend berücksichtige. Was es aber nicht gibt, ist irgendein übergeordnetes Prinzip, eine übergeordnete Verpflichtung zum Green Budgeting.
Das heißt, es gibt irgendwie so grundsätzlich die Verpflichtung, im öffentlichen Haushalt, der Gesetzgeber soll darauf achten, dass die ausreichenden Mittel da sind, um die entsprechenden Gesetze umzusetzen. Aber was uns noch fehlt, ist wirklich so ein übergeordnetes Prinzip, das immer wieder diskutiert wird, dass sich das einfach durchzieht durch die gesamte, nicht nur Budgetpolitik, sondern einfach wirklich letztlich durch alle Gesetze, um hier einen Rahmen zu schaffen, damit Klimaschutz wirklich überall mitbedacht wird und auch dessen Finanzierung. Gut, das wäre eigentlich schon unser Abschluss. Die 15 Minuten sind wieder viel zu schnell vergangen. Vielen Dank, ich finde es total spannend und ich hoffe, Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Sie haben auch wieder ganz viel gelernt. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Willkommen Umweltrecht.